Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Ich weiß nicht, ob ihr vor eurem inneren Auge gerade glaubt, ihr seid im falschen Gottesdienst und welches Brautpaar kommt denn jetzt hier rein? Weil dieser Text ja sehr gerne für Hochzeiten benutzt wird. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Oh. Genau, ihr seid richtig. Immer Gottesdienste, Adventgemeinde, Greffenbruch. Und doch geht es heute darum. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel »Mehr als eine Liebesgeschichte«. Drei Einsichten aus dem Leben von Naomi, Ruth und Boas. Wir kennen diese Geschichte, oder viele kennen diese Geschichte von Ruth, der Schwiegertochter, die mit der Naomi zurückzieht. Und wir schauen uns nachher so ein bisschen an welcher Stelle kommt dieser Text, der so gerne genommen wird, wo man ausdrucken möchte, egal was passiert, ich bleibe an deiner Seite. Und dann kennen wir das halt im Normalfall als Trauspruch, so als Beginn einer lebenslangen Beziehung, wo wir immer hoffen und wünschen und uns investieren, dass das Leben funktioniert. Und dann ist Ruth ganz schnell das Buch dieser romantischen Geschichte, weil es am Ende ja gut ausgeht mit ihr und Boas. Und darum bewusst mehr als eine Liebesgeschichte. Der Gedanke Nummer eins, die Einsicht Nummer eins aus dem Leben von Naomi, Ruth und Boas. Dein liebevoller Glaube färbt mehr ab, als du denkst. Wenn wir in dieses erste Kapitel einsteigen vom Buch Ruth, dann kommen wir in eine dramatische Situation. Es herrscht Hungersnot in Israel. Und wir haben ein junges Ehepaar, Elimelech und Naomi, die mit ihren beiden Jungs, mit ihren beiden Kindern, Mahlon und Kilion, ins Ausland gehen. Warum machen sie das? Was ist so ihr Beweggrund? Sie hören, heute hätten sie wahrscheinlich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder TikTok-Videos bekommen, im Ausland gibt es halt Essen und bei uns nicht. Und wir haben es hier lange ausprobiert, wir haben die Essensration noch mehr rationiert, wir sind noch weiter runtergegangen, aber da ist dieses junge Ehepaar mit zwei Kindern und sie haben einfach eine Verantwortung. Und sie müssen eine Entscheidung treffen. Und sie werden sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Und sie bleiben nicht in dem Land, in dem im Moment nicht Milch und Honig fließen. So einfach muss man es ja mal sagen. Und man könnte sich denken, wir, die wir heute Morgen gut gefrühstückt sind und schon wissen, was es heute Mittag zu essen gibt und der Kühlschrank voll ist, könnten wir ja sagen, mein lieber Elimelech und meine liebe Naomi, wo ist denn euer Gottvertrauen? Es ist doch das Land, wo Milch und Honig fließen sollen. Gott hat doch gesagt, ihr sollt da sein. Wie könnt ihr das wagen, gegen Gottes Willen ins Ausland zu ziehen? Und Elimelech, dieser Name, der lautet übersetzt, mein Gott ist König. Mein lieber Elimelech, wo lebst du denn deinen eigenen Namen und das, was deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben? Aber so denken wir ja nicht. Die Geschichte geht weiter. Die Familie ist im Ausland. Und wenn das nicht schon dramatisch genug wäre, die Heimat zu verlassen, stirbt Elimelech. Und wir könnten so denken, ist das vielleicht die Strafe Gottes, weil du nicht gehört hast? die Geschichte geht weiter. Beide Söhne heiraten. Das heißt, sie sind nicht bloß ein oder zwei Jahre da, sie sind so lange da, dass die Söhne erwachsen sind und dass sie moabitische Frauen heiraten, die ja in einem Glauben aufgewachsen sind an andere Götter. Und man könnte so denken, Elimelech und Naomi, habt ihr dann nicht in Erziehung und Vorbild versagt? Habt ihr euren Kindern nicht beigebracht, dass es gut wäre und die Beziehung stärkt, wenn ihr Ehepartnerinnen habt, die an den gleichen Gott glauben? Was macht ihr da? Und der Bericht geht weiter und es wird noch dramatischer für diese junge Familie, denn es wird berichtet, dass beide Söhne sterben. Und manchmal kommt so in unserem Hinterkopf so ein Gedanke, hat Gott vielleicht gestraft? Aber so denken wir ja zum Glück nicht. Die Geschichte geht weiter. Irgendwie bekommt Naomi mit, in Israel gibt es wieder genug zu essen. In deiner Heimatstadt gibt es wieder genug Nahrung. Und sie merkt so, was hält mich hier noch? Bis auf die drei Gräber meines Mannes und meiner Kinder. Diese Auslandsreise, die hat doch am Ende nur Unglück auf meine Familie gebracht. Was soll ich hier? Der Rest der Familie ist in meiner Heimat. Und sie geht zurück. Und dann wird uns berichtet, dass sie dort ankommt und alle sagen, Naomi ist zurück, ist das wirklich Naomi, fragen die Frauen, als sie wirklich nach Bethlehem kommt. Und dann steht im Kapitel 1, Vers 20 im Buch Ruth, nennt mich nicht mehr Naomi, erwiderte diese, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid angetan und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Naomi, das ist der Name, den sie von ihren Eltern bekommen hat und der bedeutet übersetzt die Liebliche, die Wonnevolle, das Angenehme. Und sie sagt, reich und beschenkt bin ich gegangen, also in Hunger, aber reich und beschenkt mit einem Mann, mit zwei Jungs, mit der Aussicht auf eine große Zukunft. Und zurück komme ich als die Bittere und die Betrübte. Und wir merken, das, was wir uns so zwischendurch gedacht haben, ist das Mindsetting, ist die Gedankenwelt von Naomi. Gott hat mir viel Bitteres angetan. Ich bin nicht mehr die Geschenkte, ich bin nicht mehr die Liebevolle. Das ist nicht mehr angenehm, mein Leben. Mein Leben ist bitter und betrübt. Und zwischen all diesem Verlust und dieser Heimkehr lesen wir, dass Ruth und Orpa, ihre beiden Schwiegertöchter, sie begleiten bis zur Landesgrenze. Sie spüren ihre gesellschaftliche Verantwortung, sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern. Und an dieser Stelle der Grenze, da sagt Naomi, geht ihr zurück, euer ganzes Leben ist noch vor euch. Selbst wenn ich noch Kinder kriegen könnte, damit ihr die Jungs dann, wenn es dann Jungs werden, heiraten könntet, dann seid ihr doch schon in einem Alter, wo ihr keine Kinder mehr kriegen könnt. Geht zurück, ich gebe euch frei, heiratet wieder, ich bin bitter und betrübt, geht zurück. Und da spricht Ruth, also Orpa geht zurück, und Ruth spricht diese Worte, dein Gott ist mein Gott. Und sie spricht Ruth von ihrem Gott, der hat mir viel Bitteres angetan und der hat mich betrübt. Das ist Noomis Bild von Gott. Und ich habe mich gefragt, was ist an einem Gott, der deinen Mann sterben lässt und der deine Söhne sterben lässt und der dir viel Bitteres antut, der dich in eine Hungersnot gebracht hat und du ins Ausland gezogen bist und drei Gräber zurücklässt und dein Leben betrübt ist. Was ist an dem Glauben an so einen Gott attraktiv? Dass Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott. Und ich habe für mich festgestellt, nichts. Gar nichts. Es würde mich nicht überzeugen, an so einen Gott glauben zu wollen. Also muss da ja was anderes gewesen sein. Was Ruth zu der Überzeugung kommt, Noomi, völlig egal, wo du hingehst und ganz egal, was passiert ist und auch, dass ich meinen Mann verloren habe und meinen Schwager und meinen Schwiegervater und ich jetzt mit dir ins Unbekannte und ins Ausland gehe, in das Land, wo deine Familie lebt, die an diesen Gott glaubt, da muss was Attraktives dran sein. Und ich habe, das wird nicht gesagt, ich habe versucht, das für mich so rauszuspüren. Was hat Ruth dazu bewegt, so zu handeln? Es kann ja am Ende nur die Begegnung mit Noomi, mit ihrer Schwiegermutter sein, mit ihrem Mann, aber vor allem mit Noomi. Und wenn ich mir dann anschaue, wie Noomi handelt, wie sie lebt, dann begegnet mir eine Frau, die nur das Gute für ihre Schwiegertöchter möchte. Aus tiefstem Herzen und tiefster Überzeugung. Wir merken das in dieser ganzen Situation an der Grenze und dem Abschied. Sie hätte das gesellschaftliche Recht gehabt, dass beide mit ihr mitgehen müssen und sie sich um sie kümmern müssen. Und es wäre das gesellschaftliche Recht gewesen, was sie auch beschreibt, wenn Noomi nochmal geheiratet hätte, beide hätten warten müssen und wenn sie Jungs bekommen hätte, wäre es die rechtliche Verpflichtung gewesen, dass die Schwiegertöchter die hätten heiraten müssen. Und dann wäre es rechtlich sogar, dass das Kind von, von Machlon und Kiljon gewesen. Das wäre so die Rechtsprechung damals gewesen. Und selbst wenn sie nicht geheiratet hätten, wären sie verpflichtet gewesen, sich um Noomi zu kümmern. Und Noomi sagt, ich gebe euch frei, weil ihr habt euer Leben vor euch. Sie möchte das Beste für Orpa und Ruth. Und dann sehe ich, wie sich Noomi verhält in der ganzen Situation, als sie dann in Bethlehem sind und Ruth sich um sie kümmert und sie hat den Durchblick hat, wie Gesellschaft dort funktioniert. Sie weiß plötzlich, wer ist Boas und dass das eine gute Partie ist. Und sie sieht am Handeln von Boas, dass der nicht bloß nett und freundlich ist, sondern dass er offensichtlich ein Auge auf Ruth geworfen hat. Und sie letztlich verkuppelt sie die beiden. Könnte man so dreist sagen, aber das macht sie so mit so viel Hingabe und Wohlwollen. Dass ich merke, dass bei allem Leid, was sie für sich selber erlebt, dass da so ein liebevoller Glaube durchkommt, dass dieser liebevolle Glaube Ruth zu Gott geführt hat. Manchmal denken wir, ich kann vielleicht nicht so gut reden oder mir fällt es schwer, anderen was von Gott zu sagen und ich habe vielleicht so manches schon bewegt oder versucht. Und ich bin, das ist so der erste Gedanke, ich bin so fest davon überzeugt, dein liebevoller Glaube färbt mehr ab, als du denkst. Weil liebevoller Glaube führt Menschen zu Gott. Und das sehen wir hier an Ruth. Ein zweiter Gedanke, wenn ich so diese ganze Geschichte mir anschaue, der lautet, wenn du helfen kannst, dann tu es. Was macht Ruth? Die bleibt bei Noomi. Die kann helfen, wo sie kann und sie geht mit. Sie sagt, ich lasse meine Schwiegermutter da nicht im Stich. Und die bleibt bei ihr. Und sie merkt so nach den Anfangsgeschenken, die kommen zurück und die kriegen wahrscheinlich so ein paar Willkommensgeschenke und dann ist das aufgebraucht und sie macht sich Gedanken, es ist Erntezeit, also geht sie auf den Acker und sie sammelt da Getreide ein. Das war üblich, da blieb immer ein bisschen was liegen und das war das Recht für die armen Leute, das, was liegen blieb, aufzusammeln. Und sie macht das. Und das war ein anstrengender Job. Und das macht sie als die Ausländerin und als die alleinstehende Frau. Also es ist auch eine gefährliche Situation für sie. Da hätte ja schnell sein können, oh, da kommt die Moabiterin, die drängen wir mal so ein bisschen weg. Also das war nicht ohne, dass sie das macht. Ruth kann helfen und sie hilft. Boas kommt auf seinen Acker. Der beobachtet das, der kontrolliert seine Leute, der guckt, wer sammelt da ein. Und plötzlich fällt ihr Ruth ins Auge. Und er hilft auch da, wo er helfen kann. Erstmal guckt er, dass sie geschützt ist. Er gibt seinen Mitarbeitern klare Anweisungen und sagt, passt auf, da ist Ruth, die Moabiterin, und ihr guckt, dass der nichts passiert. Das zeigt nochmal, dass es nicht selbstverständlich war und dass sie da in Gefahr begibt. Also er schützt sie, auch vor Belästigung. Das ist eine junge, alleinstehende Frau, die hätte auch schnell sexuell belästigt werden können. Und er wird ihr Unterstützer. Das heißt, er spricht mit ihr und gibt ihr auch die Erlaubnis, auf seinem Acker zu sammeln. Er gibt ihr auch nochmal so ein paar Tipps. Und sagt, pass auf, du musst dann und dann werde ich da ernten und dann gehst du dahin. Und er gibt seinen Leuten Anweisungen und sagt, wenn die Ruth sammelt, dann guck mal, dass ein bisschen mehr liegen bleibt als sonst. Also er verzichtet so auf seinen Erntegewinn, um sie zu unterstützen. Boas kann helfen und Boas macht das. Und dann ist Naomi, die dritte hier in unserer Geschichte, auch sie kann helfen. Sie gibt Ruth Tipps und Ratschläge zur Vorgehensweise. Sie weiß, was sie machen soll und wie sie sich verhalten soll. Sie sagt, ja, oh, den kenne ich, den Boas, und da bist du erstmal gut aufgehoben. Auf seinem Acker, da sammel weiter ein. Dann kommt diese Situation, wo Boas nachts übernachtet, um seine Ernte zu bewachen. Und Naomi sagt zu Ruth, jetzt mach dich mal hübsch, jetzt wasch dich nochmal, parfümier dich, zieh dich an, geh aber nicht zu weit, verhalte dich, wie es für eine Frau damals gehört. Wenn er das und das sagt und macht, dann sagst du das und das. Also sie kennt alle Gepflogenheiten und sie stattet Ruth mit allem Tipps aus, damit dieses erste Kennenlernen und Date, dass das gut ausgeht und dass hinterher auch keiner schlecht über die reden kann. Also sie ist zwar vielleicht alt und kann nicht mehr so viel machen, aber sie geht mit ihrer ganzen Lebensweisheit daran. Wenn ich diese Geschichte sehe, dann merke ich, wenn du helfen kannst, dann tu es. Manchmal denken wir, aber ich kann nicht so ein großes Hilfsprojekt starten oder das ist eine Aufgabe, die ist vielleicht zu groß für mich. Aber ich glaube, es gibt so viele Kleinigkeiten im Alltag, wo wir einmal einfach helfen können. Du guckst aus dem Fenster, du siehst die Nachbarin, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und die trägt gerade einen Wasserkasten rein, die hat die Kofferraumhaube noch offen und du weißt, die hat noch einen zweiten. Und wenn du selber groß und stark und kräftig bist, dann gehst du raus und hilfst dir eben. Da ist jemand, der ist traurig und dann sprichst du mit dem, dann gibst du ein Trostwort. Oder es gibt viele andere Situationen, wo es so diese Kleinigkeiten sind, wo wir einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie, vielleicht ein bisschen Geld einsetzen müssen, wo wir helfen können. Wenn du helfen kannst, dann tu es. Lass uns nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach helfen, wo wir das machen können. Und ein dritter Gedanke, eine dritte Einsicht, die ich so bekommen habe, wenn ich das Buch gut lese, und das ist mir so beim Durchlesen aufgefallen. Ich lese gleich einen Schwung Texte. Lass uns einander mehr segnen, denn wenn wir segnen, segnet Gott. Kapitel 1, Vers 8 und 9. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Also was Noomi hier macht, ist, sie spricht den Segen über ihre Töchter. Kapitel 2, Vers 12. Das ist die Situation, dass Ruth und Boas sich zum ersten Mal begegnen. Und es hatte sich rumgesprochen bis zu Boas, dass Ruth sich um die Schwiegermutter kümmert. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Vers 19 und 20. Wo hast du heute nur so viel Korn gesammelt, rief Noomi. Wo hast du gearbeitet? Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat. Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte. Und sie sagte, der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade werde weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn, sagte Noomi zu ihrer Schwiegertochter. Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie. Kapitel 3, Vers 10. Der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht mit jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Kapitel 4, Vers 11. Da sagten alle, die im Tor zusammen waren, und die Ältesten, wir sind Zeugen, der Herr beschenke die Frau, die jetzt in dein Haus kommt, so reich wie Rahel und Lea, aus denen das ganze Volk Israel hervorgegangen ist. Dein Familienglück soll sich mehren in Ephrata und dein Name bedeutend werden in Bethlehem. Und der Herr schenke dir durch diese junge Frau ebenso viele Nachkommen wie unserem Ahnherrn Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. Vers 13, so heiratete Boas und Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Vers 14, und die Frauen der Stadt sagten zu Noomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Und dann Vers 17, die Nachbarinnen sagten, jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn und sie nannten ihn Obed und er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Dieses komplette Buch ist voll von Begegnungen von Menschen und sie nutzen fast jede Gelegenheit, um einander zu segnen. Also das Beste für ihr Leben zu wünschen und zu bitten, dass Gott sie begleitet. Das ist Segnen, den Namen Gottes auf sie legen. Die sind begeistert von dem, was jemand tut, Gott segnet den. Dann hört sie das, Gott segnet den. Boas begegnet Ruth, du hast dich unter, das ist so ein schönes Bild, unter die Flügel, unter die schützenden Flügel Gottes gestellt. Das zeigt ja nochmal, dass sie sich dem Gott Israels zugewandt hat. Und weil du dich um deine Schwiegermutter kümmerst, offensichtlich so sehr, dass das Stadtgespräch in Bethlehem war, das hat sich rumgesprochen, dafür segne dich Gott. Dann kommen sie wieder zurück und die Ruth sagt über Boas, boah, der soll gesegnet sein. Dann verhält sich Ruth ganz akkurat und Boas sagt, Gott segne dich dafür. Du bist jung, du hättest den jungen Männern nachlaufen können, aber das machst du nicht. Gott segne dich dafür. Du hältst dich so an Fürschriften, du zeigst mir, was für ein Herz du hast. Das ist ja so eine ganz spannende Geschichte. Die sind da nachts und die gehen unter die Decke und trotzdem ist das alles so, dass hinterher keiner sagen kann, die haben in der Nacht schon miteinander geschlafen. Das scheint da ganz, ganz so im Sinne Gottes abgelaufen zu sein. Und Gott segnet das. Und dann kommt es zu diesem Kaufhandel. Die Noomi hat über ihren Mann noch einen Acker. Der musste losgekauft werden. Das machte der nächste Verwandte. Das war nicht Boas. Da gab es noch einen anderen in der Randfolge. Dann gehen sie ins Stadttor, da wurden die Geschäfte gemacht und das Gericht gehalten. Und dann sagt der Boas, fädelt das ja auch ganz geschickt ein. Oh, da gibt es diesen Acker, der ist zu verkaufen. Es ist unsere Pflicht als Familie, dass er in Familienbesitz bleibt. Du bist der Nächste, du musst den Acker kaufen. Ja, super, den Acker will ich kaufen. Dann bist du aber auch verpflichtet, die Ruth zu heiraten, weil das muss in dem Erbe bleiben und das gehört mit dazu. Und der sagt, ich bin glücklich verheiratet, es gibt offensichtlich genügend Geschichten in unserer Verwandtschaft, siehe Abraham, Isaak, Jakob, da laufen ja Sachen mit zu vielen Frauen auch nicht rund. Das ist ein schlauer, weiser Mann, der sagt, ich bleibe bei einer Frau, ich mache das nicht. Sagt der Boas, dann nehme ich diese Bürde auf mich. So formuliert er es ja sogar. Ich nehme diese Bürde auf sich. Und ich glaube, sein Herz hat vor Freude gehüpft und alle wissen auch, was ist. Ja, und dann sprechen die Segen aus. Und Segen zeigt sich für sie auch, du bist einmal gesegnet durch den, der dich loskauft. Ganz spannendes Bild, weil in einer kurzer Schwenker, Offenbarung 4 und 5, Da gibt es ein Buch mit den 7 Siegeln und wer darf das öffnen? Das darf bloß der Loskäufer öffnen, der nächste Verwandte. Also dieses Bild, was hier beschrieben wird, ist ein Bild, was auch auf Jesus zeigt. Er ist unser Loskäufer, er ist unser nächster Verwandte, der das Recht hat, dieses Buch in Offenbarung Kapitel 4 und 5 da zu öffnen. Kleiner Seitenstich. Aber Noomi ist gesegnet durch diesen Loskäufer. Und alle feiern das und sagen das, Segen zeigt sich auch darin, dass ihr viele Kinder bekommen sollt. Dieser Segen geht so weit, dieses Vertrauen, das Ruth in Gott gibt, dass Ruth plötzlich im Stammbaum von Jesus auftaucht. Ja, ist ja der Großvater von König David, also von dem König schlechthin, ist eine der wenigen Frauen, die im Stammbaum im Neuen Testament erwähnt werden. Darin zeigt sich für das Volk Israel und für alle, die das lesen und für uns den Segen. Und manchmal ist Segen für uns sowas, ja, wir segnen einen Ältesten zum Amt ein, wir segnen einen Pastor ein, vielleicht segnen wir ein Ehepaar und dann segnen wir noch ein Kind. Also wir hängen das oft an so besondere Sachen. Und ich sehe, das ist hier so normal, so mitten im Leben. Du hast ein gutes Gespräch mit jemandem gehabt und manchmal kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, komm, wir beten noch miteinander, dann hat das nochmal so einen geistlichen Abschluss. Warum segnen wir den anderen einfach nicht? Warum segnen wir einander nicht, wenn wir aus dem Haus gehen? Warum sprechen wir uns nicht einfach den Segen Gottes zu? Was macht Gott zu Aaron, der sagt, du sollst meinen Namen auf das Volk legen und dann werde ich sie segnen, damit ich sie segnen kann. Also indem der Name Gottes auf das Volk gelegt wird, diesem aaronitischen Segen, heißt es, dass Gott dann auch handelt. Und das erlebe ich in dieser ganzen Geschichte. Darum so der dritte Gedanke, lass uns mehr segnen. Das Buch Ruth. Mehr als eine Liebesgeschichte. Drei Einsichten. Lebe liebevoll deinen Glauben, weil dein liebevoller Glaube bekehrt mehr als du glaubst. Hilf anderen, wenn du die Möglichkeit hast, denk nicht lange drüber nach, sondern hilf. Und lass uns einander mehr segnen, denn wenn wir segnen, dann segnet Gott. Amen.